Läuft.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Tobi.
Und ich bin Philippe.
Hallo Philippe.
Hallo Tobi.
Schon wieder wir beide. Und es geht mal wieder um ein ziemlich altes Nintendo-Spiel. Ist eine rote Phase, würde ich sagen, oder?
Ja, es zieht sich schon so ein bisschen durch, das stimmt.
Wobei heute wird es ja eher so ein bisschen blau und eisig.
Eine willkommene Abwechslung, eine Erfrischung für diesen warmen Sommer.
Oh ja, das ist schön. Ja, mit Ice Climber haben wir es mit einem sehr frühen Nintendo-Titel zu tun, den es damals neben Super Mario Bros. Teilweise auch zur Konsole im Bundle mit dazu gab. Und wir klären gleich nochmal auf, wie so unsere eigene Verbindung zu dem Spiel ist, werfen aber erstmal so einen Blick auf die harten Fakten, oder?
Kurz und knapp die Key Facts. Und das bleibt auch kurz und knapp. Der Titel bleibt Ice Climber, kein Untertitel, kein davor und kein danach, einfach Ice Climber. Die Entwickler, Nintendo. Wir sind ja zu Beginn der roten Phase, und zwar R&D4. Und die sind anscheinend für die NES-Variante zuständig, denn beim Googlen sind mir im Augenwinkel irgendwelche anderen Zahlen aufgefallen. Anscheinend war wohl die Arcade-Variante von R&D1 programmiert worden. Publisher ist dementsprechend Nintendo. Erschienen ist das Ganze mitten in den 80ern, 85. Als Genre ist es eine Art Plattformer, aber nicht so, wie wir es heutzutage kennen. Aber dazu kommen wir später noch. Und es erschien auf den Systemen, wie schon erwähnt, Arcade und NES, aber auch PC 88, Game Boy Advance und Sharp X1. Das Gerät kenne ich nicht.
Ja, und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass Ice Climber nicht wie andere Nintendo-Titel zunächst in der Arcade erschienen sind, so wie Mario Brothers oder Donkey Kong, sondern dass Ice Climber exklusiv fürs NES entwickelt wurde.
Schon eine eigenartige Richtung, wenn doch eigentlich die technischen Voraussetzungen in der Arcade erstmal einladen, Spiele zu programmieren und dann versucht man es rüber zu retten in die Heimkonsolen, anstatt dass man auf begrenzten Möglichkeiten programmiert und dann versucht, mit der Arcade-Technik das Ganze nachzuahmen. Aber gut, war dann auch eine willkommene Gelegenheit, um zwei Spieler Arcade-Automaten dafür herzustellen.
Genau, da gab es ja noch dieses Versus-Gerät, ne? Kommen wir auch später nochmal drauf. Lass uns nochmal kurz so ein bisschen framen, was in der Zeit so los war, also 1985 in der Games-Branche. Da ist zum Beispiel Commando rausgekommen, Gauntlet ist erschienen, Ghosts and Goblins, Gradius, Hang-On, International Karate, Monty on the Run, Paradroid, Sex Games, Space Harrier, Silent Service, Super Mario Bros. Und Tetris. Also einige Nintendo-Titel dabei und vieles, was man so ja von C64 oder anderen 8-Bit-Geräten aus der Zeit so kennt.
Finde ich auch erstaunlich, was da für technische Perlen schon dabei waren, obwohl wir noch sehr tief in den 80ern sind. Also sowas wie Ghosts and Goblins hatte ja schon so ein paar fortschrittliche grafische Feinheiten, die sich dann auch aufs Gameplay auswirken sollten. Und sowas fließend Fliegendes wie Space Harrier war ja auch schon sehr beeindruckend für Mitte 80er. Oder Hang On.
Ja, also schon ein paar Klassiker, die da erschienen sind. Was war denn im Kino so los?
Nicht zu verachten, die Klassiker aus dem Kino, Otto der Film.
Oh ja.
Zurück in die Zukunft. Ach, witzig. Kommt nachher auch nochmal kurz in der Musik vor. Die Brücke muss ich nachher erstmal erklären, wie das zustande kommen soll.
Bin ich sehr gespannt. Du hast mich nicht eingeweiht vorher.
Nee. Bis zuletzt wurde noch mit heißer Nadel am Dossier gefeilt. Rambo 2.
Ja.
Beverly Hills Cop, Ghostbusters, James Bond im Angesicht des Todes, Teen Wolf, die Goonies und Jenseits von Afrika.
Ich glaube, ich habe außer Jenseits von Afrika alle gesehen.
Hab nicht so viele gesehen, da merkt man wieder meine späte Geburt und dass das alles einfach noch nicht in meiner Wahrnehmung stattfand, aber so ein paar große Sachen wie James Bond und Beverly Hills Cop und Ghostbusters. Ja doch. Und sowieso Zurück in die Zukunft, was ja sehr zeitlos war.
Hast du die Goonies gesehen?
Tatsächlich nicht.
Das musst du dringend nachholen.
Ja.
In den Charts liefen übrigens auch noch ein paar sehr große Ohrwürmer. Also man könnte sagen, einige der größten Ohrwürmer aller Zeiten. Rock Me Amadeus von Falco, Life is Life von Opus oder aber auch Foreigner mit I Want to Know What Love Is. Und natürlich, da sind wir wieder beim Beverly Hills Cop, Harald Faltermeyers Axel F.
Also Life is Life und Axel F. sind schon zwei Songs, die sich aus jeglicher zeitlichen Einordnung herausgelöst haben. Die stehen ewig für sich.
Ja, definitiv. Lass uns mal kurz auf unsere persönliche Connection mit Ice Climber schauen. Also wer damals ein NES gehabt hat, der kam an dem Spiel mit Sicherheit nicht vorbei, weil es, wir haben es ja eben schon gesagt, teilweise ja sogar mit der Konsole ausgeliefert wurde. Aber wie war das so bei dir? Hast du es gehabt, gespielt?
Bis zur Recherche zu dieser Folge habe ich es nicht gekannt, sozusagen.
Ernsthaft?
Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie es sich spielt oder wie es aussieht.
Oh, ich hatte gedacht, du als alter NES-Haudegen bist da voll drin.
Anscheinend war es früher viel entscheidender, welche Spiele man tatsächlich hatte. Und wenn man diese Lücke in der Ludografie hatte, in der Videospielografie, dann war das halt so, dann blieb diese Lücke hart umrandet. Und jetzt so in späterer Zeit, in dieser ganzen Retro-Gaming-Auseinandersetzung, scheint dieses Spiel gegen andere Klassiker nicht in der Art ankommen zu können, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja, witzig. Ich selber hatte ja gar keinen NES, aber trotzdem habe ich sehr viel Nostalgie und sehr viele schöne Erinnerungen zu diesem Spiel. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich in meinem Freundeskreis einige Menschen hatte, die ein NES hatten und die hatten in der Regel dann auch Ice Climber. Und weil ich viel mit meinen Freunden damit gezockt habe, habe ich natürlich auch so meine Erfahrungen damit machen können. Stand aber doch immer so ein bisschen im Schatten von Super Mario Bros., das es ja auch als Ausliefertitel dazu gab und das ja ehrlicherweise auch das, naja, objektiv bessere und kompetentere Spiel ist. Aber wie gesagt, obwohl ich ein NES nie hatte, löst das Spiel bei mir mit der Grafik und vor allem dem Sound sehr, sehr große nostalgische Erinnerungen aus. Aber ich habe noch andere Erinnerungen an das Spiel, denn zu der Zeit standen in den großen Kaufhäusern, also Kaufhof und Karstadt, ja diese Terminals rum, an denen man so Spiele probehalber so ein bisschen zocken konnte. Und in der Regel liefen da auch immer Super Mario Brothers und Ice Climber im Wechsel. Und ja, weil es in Kaufhäusern immer relativ voll war und man nicht so richtig an die Reihe kam, sind wir dann manchmal in so einen Spielwarenladen gegangen, bei uns in der Altstadt. Da war es nämlich in der Regel nicht so voll. Wettig hieß das Geschäft. Das war so ein Laden, der war Teil von so einem Händlerverbund. Idee und Spiel hieß das. Kennst du das noch?
Mhm.
Fedes?
Ja, 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 ja. Das gab es sogar in Versmold, in der 20.000 Einwohnerstadt, in der ich aufgewachsen bin.
Das ist wieder was gelernt. Und da stand halt auch so ein Fernseher rum. Und da erinnere ich mich dran, dass wir da auf dem Boden saßen, der mit Teppich ausgelegt war und gerne Super Mario Brothers oder eben Ice Climber gespielt haben. Ja, schöne Zeiten. Inzwischen gibt's den Laden nicht mehr und Kaufhäuser auch nicht. Müssen wir uns also irgendwie anders behelfen.
Dann müssen wir gleich direkt in die Medien hineingehen, um das Gefühl von damals zurückzuholen, wenn schon die Infrastruktur von damals wegfällt.
Wie hast du es denn jetzt gespielt in der Vorbereitung? Auf was für ein System?
Ich bin tatsächlich mal umgestiegen von meinem Arbeitspferd, von meiner Emulationskonsole auf eine Switch. Seit kurzem besitze ich eine Switch Lite und da gab es das eben in diesem NES-Bundle. War zufällig in der Sammlung mit drin. Und wie hast du das gespielt?
Ich habe es emuliert gespielt auf meinem MacBook. Da habe ich einen ganz coolen Emulator. OpenEMU heißt der. Der ist wirklich sehr zugänglich und unkompliziert. Ich hätte es auch im Original für das NES gehabt, aber wir alle wissen, wie wie kompliziert sich das gestalten kann, so eine alte Konsole an einen relativ modernen Fernseher zu kriegen. Und naja.
Vielleicht hat man dann eher mit Latenzen zu tun, die sich zwischen Controller und Emulationsprogramm irgendwie so anhäufen. Aber lieber so spielen, als irgendwie dran zu verzweifeln, irgendwas SCART-mäßig über die Antennenweiche oder was auch immer da dran zu basteln, wenn so ein Flachbildfernseher an der Wand steht und dann muss man dahinter.
Ja, genau. Wir verstehen uns.
Dementsprechend, damals war es doch einfach schön, dass man das NES eh immer da stehen hatte und dass die Fernseher genau die Anschlüsse hatten, die man brauchte. Ice Climber ist 1985 speziell für das NES entwickelt worden, passte genau rein in die Konsole passte genau in die Fernseher und damit, 85, war es einer der ganz frühen Titel für die Konsole. Das NES war erst 2 Jahre vorher, 1983, als Famicom in Japan erschien. Also in einer Zeit, in der auf dem Markt einiges los war. In den USA war man gerade dabei, sich vom großen Crash zu erholen und man war sehr bemüht, wieder qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln. Gab ja allerlei Schund und Ramsch, der den Markt geflutet hat. Da kam die eiserne Hand von Nintendo und hat versucht, das Ganze wieder gerade zu biegen. Im Arcade-Bereich war Nintendo schon erfolgreich und hatte sich vor allem mit Mario Brothers oder Donkey Kong schon einen Namen gemacht. Mit der Einführung des NES und der ersten Spiele wurde man schnell zum Inbegriff für genau diese Qualität. Das wurde unter anderem durch strenge Qualitätskontrollen, die gerade eben benannte eiserne Hand und Lizenzmodelle für Drittanbieter erreicht. In dieser Phase und den folgenden Jahren war es Nintendo dann tatsächlich auch gelungen, sich als führendes Unternehmen der Branche zu etablieren, auch als 85 Segas Master System erschienen war.
Genau, da gab es dann plötzlich 2 Player im Game sozusagen, wobei der eigentliche Konsolenkampf zwischen Nintendo und Sega, der folgte dann ja eigentlich erst ein paar Jahre später, als Mega Drive rauskam.
Ja, in der Generation von NES und Master System hatte Nintendo einfach mit dem NES das eine System entwickelt, was dann auf dem Markt durchschlug. Und Sega hatte ja 3 Iterationen des Master Systems, bis sie endlich da waren, wo sie eigentlich hin wollten.
Ja.
Und trotz besserer Technik hatten sie dann in einigen Regionen der Welt das Nachsehen.
Genau. Nintendo wollte damals einfach führendes Unternehmen für Videospiele werden und bleiben und gleichzeitig auch das NES als relevanteste Plattform auf dem Markt etablieren. Und mit Ice Climber wollte man jetzt das Portfolio, das ja noch nicht so riesig war, dann auch mit neuen Ideen weiter ausbauen, beziehungsweise an die Erfolge, die sie ja schon in der Arcade gemacht hatten, auch auf der Heimkonsole ausbauen. Ne? Aber schauen wir uns das Spiel mal an, denn wenn man genau hinschaut, könnte man ein bisschen an Mario Bros. Erinnert sein, das ja schon vorher rausgekommen ist, also das erste aus der Arcade, nicht Super Mario Bros., zumindest so vom grundlegenden Aufbau oder von einigen Elementen im Spiel. Im gleichen Jahr ist es dann auch für das Nintendo Versus System erschienen, also der Arcade-Automat, an dem man zu zweit spielen konnte, mit ein paar kleineren Abweichungen zur NES-Version. Und über die sprechen wir heute auch, also über die NES-Version. Starten wir durch. Cartridge rein in den Schacht.
Hm.
Und los geht's.
Fehlermeldung. Wieder rausholen.
Reinpusten. Ach ja, ich mochte auch immer gerne dieses Geräusch, wenn man das Modul reingelegt hat und runtergedrückt hat. Das war ja alles sehr mechanisch und da war so ein Federmechanismus drin und es hat immer gequietscht, das war schön. Habe ich noch ganz genau im Ohr.
Und wenn ein Fehler auftauchte, dann hörte man irgendein Relais klicken.
Sehr leise.
Mhm.
Gehen wir aber mal davon aus, dass unser Reinpusten tatsächlich jetzt Erfolg gehabt hat und das Spiel startet und das erste, was wir dann sehen, ist der Titlescreen und der sieht optisch schon nach einem sehr frühen NES-Spiel aus und ist auch relativ schlicht und übersichtlich gestaltet. Da gibt es viele Blautöne auf schwarzem Grund, die im Titel schon mal das namensgebende Eis andeuten und ansonsten gibt es hier die Entscheidung zu treffen, ob wir im Ein- oder Zwei-Spieler-Modus spielen wollen. Und die Option, einen aus 32 Mountains, also Stages, zu wählen.
Das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass Ice Climber nicht unbedingt ein normaler Plattformer ist. Wo kann man sich schon ein Startlevel aussuchen? Sowas kennt man ja eigentlich eher aus dem Geschicklichkeitsgenre, also in welchem Level möchtest du Tetris beginnen oder so. An sich ist die Entscheidung, jederzeit ein beliebiges Level auszuwählen, aber sehr praktisch, um vor allem die schwierigeren Stages zu üben.
Ja, das macht man ja bei Tetris auch irgendwann. Also ich habe auch irgendwann nicht mehr in Level 1 begonnen, sondern sehr viel weiter oben. Ja, das ist schon hier ein ganz nettes Feature und zeigt hier diese Non-Linearität, die man auch später noch aus anderen Nintendo-Spielen kennt. Wir haben es bei Mega Man schon mal gesehen, ne, wo man auch im Prinzip starten kann, wie man möchte. Mhm. Oder bei DuckTales beispielsweise. Ist hier ein bisschen anders, aber so vom Ansatz ganz nett. Es gibt dann noch die Highscores von Player 1 und 2 zu sehen und ja, das war's eigentlich auch schon. Und wir bleiben mal vorerst im Einspielermodus und starten mal mit dem Mountain Nummer 1. Und bevor es losgeht, bekommen wir erstmal so einen kleinen Überblick über den ersten Level und zwar in einer Art selbstlaufenden Animation in der vertikalen, also von unten nach oben. Es beginnt also am Fuße eines abstrahierten Berges, der eigentlich eher aus verschiedenen Etagen oder Plattformen besteht, also 8, um genau zu sein, die auch alle an der Seite durchnummeriert und voneinander getrennt sind. Also wenn man es nicht wüsste, würde man nicht sofort denken, dass wir es hier mit einem Berg zu tun haben.
Nee, es passt viel eher zu einem Hochhaus. Diese ganz klar eingeteilten Etagen.
Im besten Fall vielleicht noch so unter Tage, Bergwerk oder sowas. Und man ist ja schon so ein bisschen an Mario Brothers erinnert, denn du hast gerade Hochhaus gesagt. Das geht ja auch schon in so eine Richtung mit den Etagen. Die unteren Ebenen sind noch grün, werden danach braun und je weiter man nach oben kommt, werden die dann schließlich blau und eisig. Also hier haben wir schon so ein bisschen diese Berganalogie, ne? Vom Tal bis rauf in den Gipfel. Und parallel zu der Kamerafahrt steigt so ein Vogel auf.
So ein Kondor. Aber manche sagen nachvollziehbarerweise auch Pterodactylus.
Das stimmt. Also Kondor habe ich auch tatsächlich in der Vorbereitung zum ersten Mal gehört. Ich dachte auch eher immer, das ist ein Flugsaurier oder sowas.
Das wäre ja komplett unrealistisch und wie wir wissen, halten sich Nintendo-Spiele in ihren Charakteren und Worldbuilding-Ideen immer an der Realität.
Ja, dass das genauso ist, das sehen wir hier in dem nächsten Detail, denn der Kondor hält eine Aubergine in den Klauen natürlich und fliegt so an den Ebenen vorbei, bis er dann schließlich an einer als Bonus-Stage beschrifteten Zone vorbei oben am Gipfel ankommt. Und der beziehungsweise die Ebene unterscheidet sich dadurch, dass es hier keine voneinander getrennten Etagen mehr gibt, sondern nur noch schmale einzelne Plattformen, die auch ein bisschen anders ausschauen. Und am Anfang dieser Bonus-Stage, also dem Gipfelbereich, der Gipfel-Area, nenne ich sie mal, gibt es noch so eine Zeitmarkierung zu sehen an der Seite, die 40 Sekunden anzeigt und von der wir später noch erfahren werden, was die denn eigentlich bedeutet.
Und bevor wir jetzt starten, können wir mal ganz kurz erfahren, warum wir das eigentlich alles treiben? Also warum so weit hinaus, hoch in die Berge und was soll der Kondor und Auberginen? Was hat's damit auf sich? Was ist der Hintergrund? Die sehr schmale Story hinter dem Spiel erklärt es, besagter Kondor hat sämtliche Vorräte aus einem Inuit-Dorf gestohlen und auf den Berggipfel gebracht. Ziel ist es, den Kondor zu schnappen und die Vorräte zurückzubringen. Aber eins nach dem anderen.
Ja, eine Story auf sehr dünnem Eis. War mir auch nie irgendwie geläufig, habe ich nie von gehört, dass es da überhaupt irgendwie eine Story gibt. Ich habe mir da auch ehrlicherweise nie Gedanken drum gemacht. Wie dem auch sei, nach dieser Animation geht's dann los und wir stehen mit unserer Figur unten auf der ersten Ebene am Fuße des Berges. Und vielleicht erklären wir das Geschehen einfach mal anhand dieses ersten Levels und schauen danach nochmal auf die höheren Stages und die Begebenheiten, die uns so im Spielverlauf begegnen. Unsere Figur ist so ein kleines Männchen mit blauem Anorak und Kapuze und Fellkragen, der mit nichts anderem ausgestattet ist als einem überdimensionierten großen Holzhammer.
Wobei er in Deutschland nicht Popo, sondern Pepe heißt. Ich glaube, aus nachvollziehbaren Gründen.
Ja. Drei Leben haben wir zu Beginn, die durch so kleine Köpfe am oberen linken Rand angezeigt werden und unsere Aufgabe ist es jetzt also...
Ach, das sind drei Köpfe? Ich habe fast nie drei Köpfe dort oben gesehen. Das spricht nicht für mich.
Und unsere Aufgabe ist es jetzt also, den Berg nach oben zu klettern und irgendwie an die geklauten Nahrungsmittel zu kommen. Von den insgesamt 8 Ebenen dieses Berges sieht man zunächst, also im ersten Viewport, nur die ersten 4. Einhalb, eine ist so ein bisschen angeschnitten. Und um da hochzukommen, stehen uns jetzt auf unserem schönen eckigen NES-Controller der A- und der B-Button zur Verfügung und natürlich das Steuerkreuz, mit dem wir nach links oder rechts gehen können. Mit dem A-Button kann unser Popo, oder soll ich sagen Pepe, springen und gleichzeitig so eine Schlagbewegung mit seinem Hammer ausführen.
Was ich da interessant finde im Zusammenhang mit den Spielgewohnheiten, die wir durch Super Mario Brothers entwickelt haben. Der gesprungene Hammerangriff ist nach oben gerichtet. Jahrzehnte des Plattformer-Muskelgedächtnisses werden mir dann zum Verhängnis und ich glaube, anderen könnte es genauso gegangen sein. Marios Hosenboden war immer ein Garant für eine sichere Landung und ein sicheres Ableben der Gegner. Aber hier muss man echt zusehen, dass sich etwa der fliegende Gegner genau über einem in der Luft befindet. Und dann muss man auch hoch genug gesprungen sein, damit der Hammer auch tatsächlich schwingt, um unbeschadet voranzukommen.
Ja.
Mit dem B-Button können wir nur zuschlagen und zwar eher tief und zur Seite.
Genau. Wie das mit den Gegnern genau funktioniert, klären wir später noch auf. Wir sehen aber schon, dieser Hammer ist eine Allzweckwaffe, denn um jetzt nach oben zu kommen, können wir mit der Sprung-Schlag-Kombination Löcher in die Decke schlagen, also in die Eisplattform über uns und dann anschließend, wenn das Loch groß genug ist, mit einem Sprung durch das entstandene Loch eine Etage nach oben kommen. Die Stärke dieser Decke ist stellenweise unterschiedlich, sodass wir manchmal einen oder auch zwei Schläge brauchen, um da durchzukommen. Das heißt, ist das Loch groß genug, können wir durchspringen und kommen so auf die nächste Etage. Und der Bildschirm scrollt dann auch immer ein Stück weiter, sobald man eine neue Ebene erreicht hat. Das Ganze funktioniert linear auf der vertikalen, das heißt, wieder zurück nach unten geht's nicht, außer man fällt durch die Öffnung im Boden, aber dann stürzt man ab und verliert auch ein Leben.
Irgendwie ist diese Spielmechanik, diese Spielprogression eine seltsame Mischung. Zum einen aus alten Arcade-Spielen, die auf einem Bildschirm stattfinden und vertikale Bewegungen etwa auf Plattformen zum Beispiel in den Vordergrund stellen, wie das bereits erwähnte Mario Bros. Oder Donkey Kong oder Balloon Fight. Oft bringt die höher gelegene Position taktische Vorteile oder wie Obi-Wan sagen würde, it's over Anakin, I have the higher ground. Aber zum Mix gesellen sich Elemente aus den zu der Zeit aufkommenden Jump'n'Runs, wo es eine Progression über mehrere Bildschirme gibt, bloß eben seitwärts und nicht senkrecht. Und die Schwerkraft hält einen bei Jump'n'Runs nicht so prinzipiell beim Versuch des Vorankommens zurück. Anders ist es bei Ice Climber. Jeder Versuch voranzukommen passiert über einen Sprung und muss immer auf festem Boden enden, sonst segnet einen im Spiel das Zeitliche.
Ja, das ist dann ärgerlich, aber so arbeitet man sich hier immer weiter nach oben bis in die 8. Ebene, die dann kurz vor der Bonus-Stage endet. Die haben wir ja eben schon kurz in der Animation gesehen, wissen also schon, was uns erwartet und wie hoch der Berg insgesamt ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man hier, bevor es losgeht, schon mal so einen Überblick bekommt darüber, wie es hier weitergeht, wie hoch der Berg ist und wie viele Plattformen es da am Ende gibt. Und das Ganze könnte so schön sein, wenn es da nicht natürlich auch noch ein paar Gegner gäbe, die uns am Vorankommen hindern wollen. Und die gibt's scheinbar random auf die Ebenen verteilt in Form von ganz unterschiedlichen Figuren.
Die da wären der Topi, nicht Tobi, Topi. Oh. Ein weißes, wollknäuelartiges, kugeliges Tier mit Armen und Beinen, das uns bei Berührung ein Leben abzieht und die von uns mühsam geschlagenen Löcher wieder zustopft.
Super nervig.
Also man hat gerade erst ein Loch in die Decke geschlagen und dann kommt so ein Topi angelaufen und stellt fest, da ist ja ein Loch im Boden, rennt dann schnell aus dem Bildschirm raus und kommt dann mit so einem Eiszapfen zurück und schiebt den einmal übers Loch und dann darf man wieder von vorne anfangen, denn aus diesem Zapfen werden die Blöcke, aus denen diese ganzen eingezogenen Decken bestehen.
Übrigens in der japanischen Originalversion waren das zuerst keine Yeti-mäßigen Wollknäule, sondern Seehunde, die man aber aufgrund von ja, Tierquälerei-Analogien und so weiter später umdesignt hat in diese Yeti-Wesen.
Vielleicht hat es auch so ein Geschmäckle von Klischees gegenüber Bevölkerungsgruppen, denn ich glaube, im Original werden die auch nicht als Inuit bezeichnet. Und wenn man denen zuschreibt, dass der Inuit an sich loszieht und Seehunde knüppelt, dann ist das auch keine schöne Zuschreibung.
Ja, das stimmt. Es ist in der Regel auch immer die Rede von Eskimos und nicht von Inuit.
Genau.
Was haben wir noch?
Den Nitpicker, um einen Wesensverwandten hier hervorzubringen, so wie ich gerade rumgenitpickt habe, gibt's auch in dem Spiel Nitpicker. Die sind dort aber Vögel, die, naja, okay, ich bin auch so ein Vogel, die kreuz und quer über die Ebenen fliegen und auch da reicht eine Berührung, um uns ebenfalls ein Leben abzuziehen.
Ja, dann gibt's noch einen Eisbär mit Sonnenbrille und Badehose. Der erscheint immer dann, wenn man zu lange auf einer Ebene verbringt und nicht so richtig vorankommt und der springt dann so auf und ab und bewirkt, dass sich der Bildschirm um eine Ebene nach oben bewegt. Also der sorgt dafür, dass es vorangeht. Und natürlich die Eiszapfen. Da bilden sich an der Decke so random verteilt zufällig Tropfen, die dann von oben runterfallen können und ja auf dem Weg zu Eiszapfen werden. Bis sich so ein richtiger Zapfen aber gebildet hat, dauert das ein paar Sekunden. Das heißt, es kündigt sich schon so ein bisschen an. Da hängt dann erst so dieser kleine Tropfen und der fängt an zu flimmern und dann erst wird er zu so einem spitzen Zapfen und fällt runter. Aber der und auch alle anderen Gegner können mit dem Hammer erledigt werden. Also auch die Eiszapfen. Und da kommen wir noch mal kurz auf das, was du vorhin gesagt hast. Die Gegner, die sich hier am Boden bewegen, also sprich diese kleinen Yeti-Topis, die werden mit einem normalen Schlag mit dem Hammer erledigt und der Nitpicker, der Vogel, der rumfliegt, der kann mit dem Sprungschlag, mit dieser Kombination erledigt werden. Aber genau da trifft das ein, was du vorhin gesagt hast. Da muss man wirklich den Vogel in dieser Schlagbewegung in der Luft treffen. Sonst erwischt man ihn nicht richtig und ja, geht selber weit drauf.
Genau, springt mit dem Gesicht voran in den Vogel und nicht mit dem Hammer voran.
Genau, also bei der Abwärtsbewegung des Hammers muss man ihn erwischen. Mhm. Klingt ein bisschen komplizierter, als es ist.
Aber dennoch geht es bei all diesen Schlägen, die man mit dem Hammer verteilt, sehr human zu. Die Topis wirken, nachdem sie getroffen wurden, etwas benommen und torkeln zur Seite, stellen keine Gefahr mehr dar. Und die Vögel trudeln nach unten, also die große Farm im Süden. Dort geht's ihnen bestimmt gut.
Ganz bestimmt, hm. Ja, ja.
Man kann ihnen aber auch sozusagen den Boden unter den Füßen wegschlagen, indem man im rechten Moment das Eis, auf dem sie laufen, weghaut.
Ja.
Und es dauert auch nicht lange, bis es schon recht hektisch auf dem Bildschirm zugeht. Eiszapfen von oben, der Topi von der Seite und dann auch noch der Nitpicker, das hat schon richtiges Multitasking von einem erfordert, dass man auf mehreren Ebenen und mehrere Bewegungsmuster im Auge behalten musste.
Und dann musste man ja auch noch ein bisschen Gas geben, sonst kommt der Eisbär mit Badehose und geht uns auf die Nerven. Also ja, konnte schon einigermaßen hektisch werden. Es gab dann noch eine Besonderheit auf den Ebenen, die man vielleicht schon von Mario Brothers kennt, denn geht man hier über den Bildschirmrand auf einer der Seiten hinaus, kommt man zur anderen Seite wieder rein. Das kann sehr praktisch sein, wenn man zum Beispiel von einem Gegner in die Ecke getrieben wird und nicht so richtig weiß, wohin. Dann kann man einfach zur Seite flüchten und kommt dann zur anderen Seite wieder rein. Und hat man es dann irgendwann in die achte Ebene geschafft, kommt man endlich zum Gipfel des Berges, der dann in die Bonus-Stage führt. Und die besteht aus einigen unzerstörbaren und horizontal und vertikal voneinander getrennten Plattformen. Und auf diesen Plattformen verteilt finden wir jetzt auch endlich die gestohlenen Vorräte in Form von Gemüsesorten. Wir haben ja vorhin schon die Aubergine erwähnt. Die haben wir vorhin schon kurz gesehen in der Anfangsanimation. Wir müssen also weiter den Weg nach oben gehen und nebenbei alle Auberginen einsammeln, bis wir ja ganz oben auf dem Gipfel angekommen sind.
Teilweise sind die Plattformen so weit auseinander, dass man sie nur durch vorbeifliegende Wolkenplattformen erreicht, die man im rechten Moment erwischen muss. Das kennt man heutzutage aus so ziemlich jedem Super Mario Spiel.
Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich die gleichen Sprites sind. Die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus.
All das kann schon sehr herausfordernd sein. All diese Wege, die einem versperrt sind, dass man nicht einfach so von alleine in die nächste Ebene kommt oder dass man nicht rechts aus dem Bildschirm rausgehen und links wieder reinkommen kann. Und dann sind die Wolken, die einem manchmal überhaupt erst die nächste Ebene zugänglich machen, ganz schön schnell unterwegs und dann auch noch nicht mal besonders groß.
Aber auch ohne die Wolken ist das Erreichen von diesen Plattformen nicht so richtig einfach, weil die Steuerung, das muss man hier leider auch wirklich sagen, ist einigermaßen slippery und man kann da wirklich leicht abstürzen. Man kann schon relativ hoch springen mit seiner Figur, muss aber auch wirklich genau über die Ecke oder die Kante einer Plattform rüberspringen und im Prinzip von oben auf der Plattform landen und nicht nur so halb oder über die Ecke rüber. Also da kann man schon mal abrutschen. Passt ja auch ein bisschen zum Thema Ice Climber, da ist es rutschig auf dem Berg und Eis und so. Aber ja,
so ganz koscher fühlte sich das nicht an.
Nee, nicht wirklich.
Wie intuitiv war da die Super Mario Bros. Sprungmechanik, die im direkten Vergleich doch ultra zugänglich wirkt? Seitwärtsspringen erfordert in Ice Climber mehrere Teils, also mehrere Pixelanordnungen an Anlauf und in Super Mario Brothers gelingen diese Seitwärtssprünge aus dem Stand. Selbst wenn man Anlauf genommen hat, gibt das einen sehr hohen, aber kaum in die Weite führenden Sprung, so dass man gar nicht so weit auf eine Plattform drauf gelangen kann. Also viele Pixel an Toleranz hat man da gar nicht, um weit genug über die Kante auf festen Boden mitten auf der Plattform zu gelangen. Ja, und wie du sagtest, die Kollisionsabfrage ist da eher keine exakte Wissenschaft, sondern weit durch die Kante hindurch, bis tief in den Block hinein, ersehnt man sich festen Halt, ohne dass das erwidert wird. Und ich habe da tatsächlich noch drauf geachtet, weil ich erst dachte, das sei mein Fehler gewesen. Aber man kann tatsächlich von oben durch eine Plattform durchfallen und dann, also senkrecht durchfallen. Und dann springt man hoch und man wird aber abgeblockt an genau derselben Stelle.
Okay.
Vorher dachte ich, ja nee, also das soll schon so. Und wenn man eigentlich genau so wieder hochspringt, dann sollte die Kollisionsabfrage dieselbe sein. Aber irgendwas scheint da nicht ganz geklappt zu haben.
Verglichen mit der Mario-Steuerung, die ja wirklich extrem tight ist und aus dem gleichen Jahr kommt, sind hier schon Welten dazwischen.
Neben all diesen vielleicht nicht ganz bewussten Entscheidungen gibt es aber auch noch mehr bewusste Entscheidungen, die es weiter erschweren.
Das Zeitlimit, ne? Wir haben vorhin die 40 Sekunden angemerkt, die da am Rande stehen. In denen muss man es nämlich über die Plattform nach oben schaffen, also innerhalb dieser Bonus-Stage. Und wenn man es dann aber endlich nach oben geschafft hat, muss noch was erledigt werden, nämlich man muss den hin und her fliegenden Kondor da oben am Gipfel erwischen. Und erst dann haben wir den ersten Berg geschafft. Also den muss man auch wirklich nur berühren, den muss man nicht mit dem Hammer treffen oder so. Das reicht, wenn man den berührt und dann hält er einen eigentlich in den Klauen. Sieht gar nicht so aus, als hätte man ihn bezwungen, aber scheinbar reicht das aus.
Dennoch muss man das in den 40 Sekunden schaffen.
Selbst auf den ersten Bergen ist das nicht so einfach. Im nächsten Bildschirm freut sich Popo dann über die Punkte, die er in dem Level kassiert hat, und die setzen sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Zum einen wird die Anzahl der erledigten Gegner und der zerkloppten Eisblöcke mit irgendeinem Faktor multipliziert und ergeben dann eine Gesamtpunktzahl. Und es gibt für die Bonus-Stage, wenn man denn alle Auberginen oder Gemüsesorten eingesammelt hat, dann noch eine Bonuspunktzahl. Es geht dann weiter zum nächsten Berg, und das auch, wenn man die Bonus-Stage nicht geschafft hat, dann halt aber ohne die Bonuspunkte. Ja, und das war jetzt mal so beispielhaft am ersten Level oder am ersten Berg erklärt, wie das Spiel so ganz grundsätzlich funktioniert. Also von der grundsätzlichen Mechanik funktionieren die weiteren Level hier sehr ähnlich, obwohl es schon eine spürbare Progression im Schwierigkeitsgrad gibt.
Wodurch macht sich das bemerkbar?
Zum Beispiel durch die Anzahl und die Häufigkeit, mit der die Gegner aufkommen, und die Levelgestaltung natürlich.
Die ist dann also nicht mehr so hübsch unaufgeregt, geradlinig, gleichmäßig. Die wird dann womöglich noch herausfordernder, was den Aufstieg angeht. Und dann vermute ich mal, wenn ich so weit gekommen wäre, kommen zu den einfachen Eisblöcken, aus denen die Ebenen anfangs bestehen, auch noch andere Arten von, in Anführungszeichen, Materialien. So unzerstörbares Eis, die man nicht mit dem Hammer durchdringen kann, so dass man sich alternative Routen nach oben suchen muss. Und es kommen auch Abschnitte dazu, die so vereist und rutschig sind, dass man auf ihnen seitlich weggleitet und man dagegen ansteuern muss. Natürlich, als würde das nicht reichen, gibt es auch Kombinationen aus beidem. Aber am herausforderndsten ist wohl eher der grundlegende Ablauf der Plattformen, zwischen denen sich immer größere Abstände und Lücken auftun, wodurch das Timing, das eh nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, das Timing der Sprünge deutlich präziser werden muss.
Ja.
Und einige Plattformen können dann auch nur noch über vorbeifliegende Wolken erreicht werden, die wir schon aus der Bonus-Stage kennen und die kleiner und noch schneller werden und somit immer schwerer zu erreichen sind.
Und wir wollen auch nicht vergessen, dass sich auch die Nahrungsmittel in der Bonus-Stage verändern, auch wenn es da bei Gemüsesorten bleibt und das auch sonst keine Auswirkungen hat. Aber da gibt's neben Auberginen zum Beispiel auch noch Gurken, Kohl, Mohrrüben, Pilze, Kohlrabi, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Maiskolben, Rettich, Knoblauch, Paprika und Spargel.
Das ist ein netter Eintopf.
Auf jeden Fall, schöne Gemüsesuppe. Irgendwann wiederholen sich dann die Sorten. Wer mitgezählt hat, wird feststellen, es sind keine 32. Das heißt, es kommen dann einige auch mehrmals vor. Ja, und Gemüse und Nintendo, vor allem die Auberginen, die trifft man ja immer mal wieder in diversen Spielen, wobei Eisklemmer hier ja tatsächlich das erste gewesen sein muss. Denn Kid Icarus ist ja erst 1986 erschienen, wo es dann ja den Eggplant Wizard gab. Aber auch in den Super Mario Teilen geht's ja immer mal wieder um Gemüse, Pilze und irgendwelche Rüben und so weiter. Scheint also irgendwie so ein Japan-Ding zu sein.
Oder ein Nintendo-Ding? Vielleicht, weil sie so düpiert waren, als sie Popeye nicht umsetzen durften zu Beginn in der Arcade und dann kein Spinat einsetzen durften. Und dann haben sie sich gedacht, na gut, dann nehmen wir halt alle anderen Gemüsesorten.
Das ist ihnen gelungen. Ich glaube, das sind alle Gemüsesorten, die es gibt hier.
Ja, versuch mal mit so wenigen Pixeln und Farben so viele verschiedene Gemüsesorten darzustellen.
Ach so, und die Gemüsesorten haben auch alle Augen, ne? Das ist auch ganz niedlich. Natürlich, ist ja Nintendo. Ja, also das gibt dem Spiel auch nochmal in seiner Niedlichkeit so eine Schippe obendrauf. Also die beiden Protagonisten, der Popo und seine Freundin, zu der wir gleich noch kommen, die sind schon sehr niedlich, und auch diese Gemüsesorten mit Augen, das ist schon echt ganz hübsch gemacht. Und dass die Handlung wirklich nur so ein ganz dünnes Beiwerk ist, wenn man sie überhaupt so nennen darf, da stellt man dann auch fest, und jetzt springen wir so ein bisschen nach vorne, wenn man tatsächlich den 32. Berg überwunden hat. Denn es geht hier sang- und klanglos wieder von vorne los und man landet wieder im Title-Screen. Also es gibt keinen Endscreen, keine Animation, kein Ende der Geschichte.
Noch nicht mal sowas rein Technisches wie ein Highscore, oder?
Ja, der wird angezeigt im Teilescreen, aber der kann halt auch nicht gespeichert werden. Insofern ist dann auch ein bisschen egal.
Okay, also wenn es kein richtiges Ziel zu erreichen gibt und die Punktzahlen auch im Äther verschwinden, was kann man denn draus ziehen aus dem Spiel? Spielspaß. Und wie kann man den noch steigern?
Nochmal von vorne beginnen?
Das klingt irgendwie repetitiv. Wenn man das zu zweit machen dürfte, das wäre ideal.
Oh ja, wir haben ja vorhin schon die Möglichkeit erwähnt, mit zwei Spielern zu spielen. Und das kann man tun, zum Beispiel im Koop-Modus, indem man gemeinsam den Weg nach oben geht und sich dabei unterstützen kann. In dem Falle gesellt sich dann noch eine zweite Figur dazu, eine weitere Inuit im pinken Anorak, die Nana heißt. Und mit der kann man sich dann im Teamwork nach oben kämpfen, gemeinsam Gegner aus dem Weg räumen. Man muss hier allerdings auch aufeinander warten. Das heißt, wenn einer der beiden Spieler zu schnell vorprescht, bleibt der andere weiter unten zurück und verliert ein Leben. Kennt man so ein bisschen aus moderneren Mario-Spielen, ne, wo es auch so in die Höhe geht. Da muss man im besten Fall auch immer auf den anderen warten.
New Super Mario Brothers, glaube ich.
Ja, genau.
Auf der Wii und so.
Wobei, da konnte man sich mal in diese Blase dann verziehen. Ne? Und dann gibt's noch den Versus-Mode, den kompetitiven Modus, indem man eigentlich dann genau das Gegenteil macht. Das heißt, man sieht zu, dass man möglichst schnell am anderen vorbeikommt, um dann als Erster den Gipfel zu erreichen.
Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen, in dem es genau um diesen Zweispieler-Modus ging und um die Unzulänglichkeiten des Spiels, was Steuerung und Genauigkeit und sowas anbelangt. Also all diese Kollisionsabfragen und die seltsamen Sprünge, die einen alleine frustrieren, weil man sich so unzulänglich vorkommt und scheitert und am liebsten den Controller gegen die Wand schmeißen möchte. Aber sobald man zu zweit ist, wird es zu einer inoffiziellen Party, weil man in dieses gemeinsame Slapstick-artige so hineingerät und das dann nochmal eine andere Ebene von Spaß eröffnet. Von daher ideale Idee, da für dieses Spiel einen Zweispieler-Modus anzubieten.
Ja, und charmant, dass es sogar zwei verschiedene Arten gibt, ne?
Definitiv.
Und wer sich jetzt vielleicht noch fragt, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, damals gab es ja gar keinen Aufschluss darüber, zumindest nicht im Handbuch, aber seit einem sehr viel späteren Auftritt der beiden in Super Smash Bros. Gibt es da Informationen, denn Masahiro Sakurai, das ist der Schöpfer der Reihe, erwähnte mal, dass die beiden so ein ganz normales junge Mädchenpaar seien, die sich schon von klein auf kennen, in dieser Art von mehr als Freunde, aber weniger als Liebende. Viel schlauer sind wir jetzt auch nicht, aber sie sind zumindest nicht verwandt. So ein bisschen nach dem Motto, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert vielleicht, oder?
Das tausenderste Mal ist noch nicht.
Genau, das
vonstatten gegangen.
Kommt vielleicht noch.
Wie sieht's denn aus damit, wie es aussieht?
Du meinst so optisch? Also 1985, also in dem Jahr, in dem wir hier unterwegs sind, waren Spiele ja nicht immer nur ansehnlich. Wobei Nintendo da doch sich schon immer ein bisschen abgehoben hat, so vom Niveau von anderen 8-Bit-Spielen. Klar, wir sind hier auf einer 8-Bit-Konsole und das sieht man natürlich auch, aber trotz allem ist Ice Climber kein hässliches Spiel. Im Gegenteil. Da gibt's kräftige Farben, Kontraste, sogar ein paar nette Animationen.
Oh ja, stimmt.
Es ist in allen Belangen zweckmäßig, aber ich würde sagen, auf einem recht hohen Level. Und das sieht man zum Beispiel an den unterschiedlichen Texturen dieser Materialien, die wir vorhin kurz angesprochen haben, die man in den Decken sieht. Die sind nicht einfach plain und einfarbig, sondern haben ein ganz nettes Pixelraster, das so ein bisschen plastischen Effekt hat sogar. Also in der untersten Ebene, quasi im Tal, sind die Ebenen noch grün und dann werden sie braun und dann in Richtung Gipfel irgendwann eisig und blau. Und ich nehme an, dass sie da durchaus schon so dieses vom Tal bis zum Gipfel darstellen wollten. Und das haben sie auch ganz gut hingekriegt. Also nicht nur in den Deckenelementen als solches, die man durchkloppen kann, sondern auch an den Rändern. Da entstehen dann so ein bisschen größere Texturflächen und die sehen schon ganz nett aus. Also das meinte ich mit plastisch so ein bisschen, ne? Und das transportiert tatsächlich auch schon so eine schöne, eisige Atmosphäre. Also die Auswahl der Farbpalette mit den Blautönen, das funktioniert schon ganz gut und zahlt da schon ein auf dieses Eisberg-Thema.
Was zu der Zeit aber so ein Ding war, waren halt die schwarzen Hintergründe, die sich durch sehr, sehr viele Spiele zogen. Und auch hier kommt man nicht ganz drum herum. Es ist einfach alles komplett schwarz, ohne irgendwelche Struktur. Aber dann poppen die Farben im Vordergrund halt umso mehr hervor.
Und es hat ja auch so ein bisschen was von Nachthimmel, ne? Durch das Schwarze.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, im oberen Bereich am Gipfel sind da nicht sogar auch Sterne zu sehen?
Zahlt auf die Atmosphäre irgendwie dann doch ein. Also es wirkt dann unwirtlich, so wie ein Bergaufstieg nun mal ist. Und nicht nur vom optischen her, sondern auch vom spielerischen kann man alle Elemente, alle wichtigen Elemente auf dem Screen durch diesen starken Kontrast gut erkennen.
Ja. Ansonsten ist das Ganze einigermaßen detailliert gepixelt. Also klar, wir sind hier reduziert unterwegs, aber die Gegner und auch die eigenen Spielcharaktere, die sind optisch schon sehr gelungen. Also auf dem kleinen Raum hat man die wenigen Pixel schon sehr gut genutzt. Das kann man an den Anoraks sehen mit den Fellkragen und auch an dem großen Hammer. Das sieht schon ganz niedlich aus. Man hat hier also schon im Rahmen der Möglichkeiten ordentlich Liebe ins Detail gesteckt, was sich auch ja in den Animationen niederschlägt, ne? Also das heißt, die Bewegung, mit der die beiden ihren Hammer schwingen oder in die Luft springen, oder die Bewegungsmuster der Gegner, oder aber auch die Animation, wenn man abstürzt beziehungsweise ein Leben verliert, dann fängt man nicht irgendwie an zu blinken und ist dann weg, sondern man wird zu einer Eisversion von sich selbst,
ja,
und trudelt so den Berg runter. Das sieht irgendwie auch ganz cool aus. Und es macht so im Gesamtpaket einfach einen recht tighten Eindruck, finde ich.
Und um nochmal genauer auf diese Animationen mit dem Hammerschwingen und den Sprüngen einzugehen, da habe ich mir das Ganze auch nochmal genauer angeschaut, wie viel Dynamik in diesen einzelnen Animationsphasen drinsteckt. Viele konnte man ja nicht dem NES aufbürden, das hätte es nicht hinbekommen, und trotzdem sieht man den Schwung richtig sogar auf Screenshots. Also selbst wenn das Spiel steht und keine Bewegung zu erkennen ist, wirkt dieses Sprite, wie es sich durchbiegt und den Hammer komplett von hinten ausholend durchschwingt, wirkt es einfach sehr dynamisch. Und so ein Mario, den wir sehr zu loben wussten bislang, der sieht dann vielleicht etwas steifer aus, wie er dann so versucht, sein Ärmchen in die Höhe zu recken, bevor es einem Fragezeichenblock an den Kragen geht.
Ja.
Da ist das Character Design bei diesem Spiel dann doch lobend hervorzuheben.
Der Mann, der hier verantwortlich ist für die Grafik, das ist ein Nintendo-Urgestein, das ist der Tadashi Sugiyama. Der ist 1983 als einer der ersten Designer bei Nintendo gestartet, und der Mann war da sehr umtriebig unterwegs, hat in verschiedenen Rollen und an vielen unterschiedlichen großen Projekten mitgearbeitet auf unterschiedlichen Systemen. 1987 war er sogar als Co-Director an Zelda 2, The Adventures of Link, beteiligt und hat dann ein Jahr später als Character Designer für Super Mario Bros. 2 gearbeitet. Und selbst bis in die 2010er Jahre hat er weiter für Nintendo gearbeitet, unter anderem auch an vielen SNES- oder N64-Titeln wie Mario Kart oder F-Zero. Und seine letzten Arbeiten, die stammen aus dem Jahr 2016. Das war dann für das 3DS oder die Wii U.
Das ist eine lange Karriere.
Auf jeden Fall, ne? Ich weiß gar nicht, ob er dann einfach ausgeschieden ist aus dem Dienst bei Nintendo. Also ab 2016 endet das Ganze dann. Aber das ist auf jeden Fall eine lange Zeit.
In Japan, habe ich mal gehört, soll ein Arbeitsvertrag mehr gelten als ein Ehevertrag. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auch so lange in so einem Konzern halten können.
Jetzt haben wir ja schon relativ ausgiebig drüber gesprochen, wie sich das Spiel so anfühlt und wie es aussieht. Ich habe aber vorhin auch drüber gesprochen, dass mich Soundtrack und Soundeffekte so in nostalgische Wohligkeit versetzen. Was kann man denn da so zu sagen?
Da muss ich schon sagen, dass mir da komplett die nostalgische Brille fehlt, weswegen ich,
das glaube ich,
nicht ganz so wohlwollend klingen könnte, aber lassen wir uns davon nicht irritieren. Was man hört, passt auf eine Art gut ins Gesamtpaket und ist mindestens zweckmäßig, auch wenn es stilistisch mal so gar nichts mit Eis und Bergen, Kondoren und Gemüse zu tun hat.
Das wäre auch schwierig, glaube ich, die Mischung zu treffen.
Watch me. Also, der Titeltrack ist in der klassischen Form eines zwölftaktigen Blues. Das ist so standardisiert, dass in Zurück in die Zukunft Marty McFly der Prom-Band nur noch zurufen muss, in welcher Tonart der Song ist, und dass die Taktwechsel schnell stattfinden. Und das, obwohl sich Marty und die Band erst in der Sekunde kennengelernt haben, in der er ihnen diese Anweisung zuruft. Zwölftaktiger Blues.
Jetzt schließt sich der Kreis.
Genau. Also, wahnsinnig kreativ ging es dann nicht zu beim Titeltrack. Es gibt da so die einen oder anderen schrägen Töne, bei denen man sich schon mal überlegt haben muss, wo will ich diesen super schrägen Ton hinhaben, so dass er irgendwie noch mal ein bisschen Spice reingibt in die Melodie. Aber ja, die Form, die Figur ist halt sehr, sehr klassisch, sehr, sehr traditionell.
Lass mal kurz reinhören. Das war also der Titeltrack. Dann gibt's aber auch noch eine Melodie, die man während der Animationsphase hört, bevor ein Level startet.
Mhm. Ja, das Level-Intro. Mhm. Verschiebt relativ wahllos leere Quinten in der Gegend rum. Außer am Anfang, da finde ich, nimmt es diese Metapher eigentlich ganz gut auf. Das steigt so ein bisschen an und währenddessen steigen wir mit auf den Berggipfel und gucken uns das ganze Level an. Das ist einigermaßen schlüssig, aber was danach passiert mit den ganzen Noten, das ja, würde man im Progressive Thrash Metal auch nicht anders machen, von der Komposition her. Allerdings ist der gesamte Vibe gar nicht so aggressiv, sondern mehr so atmosphärisch. Ich beschreibe es mal so: Hätte Stanley Kubrick eine verstörende Szene in einem Film im Stil einer 8-Bit-Demo mit Musik unterlegen wollen, er hätte dieses Stück genommen.
Okay.
Ihr fragt euch alle, wie das klingen soll. So.
Ein typischer Kubrick.
Und dann gibt es noch die Haupthintergrundmusik. Die hat ein bisschen was von Merkur-Automaten hinten in der Ecke von der Kneipe, wo du bei Rosi noch was auf dem Deckel stehen hast. Ja. Ist ein bisschen schlicht, weil halt mit nur einer Stimme, aber auch angenehm zurückhaltend. Also wenn ein und derselbe Track sich über 32 Level wiederholt, dann kann das auch mega nervtötend sein. Und diese Melodie fällt gar nicht so richtig auf und war wahrscheinlich damals schon so ein bisschen heimelig, wie so ein guter alter Bekannter, wenn sie so einen auf Merkur-Automaten macht. Also ja. Irgendwo habe ich das doch schon mal gehört, irgendwo, wo schummriges Licht ist und gute Stimmung ist.
Ja, ja, stimmt.
Ich glaube, das funktioniert.
So, zwei halbe hätte ich gerne noch, die ich dann auf dem Automaten abstelle.
Und dann werden erstmal die Hi-Hi-Männer reingeschmissen.
Ja.
Übrigens, der Vollständigkeit halber, die Bonusabschnitte der Levels, das oberste Ende, ist auch der Titeltrack. Also da wurde dieses Stück recycelt.
Ja.
Und alles in allem lässt sich der gesamte Musikstil als Ragtime, Boogie oder als schnellen Blues einkategorisieren. Ich würde sagen, einer der meistgenutzten und generischen Videospielstücke ever wird wohl der Entertainer sein. Und das muss für den Komponisten dieser Musik wohl auch eine prägende Vorstellung gewesen sein, sich daran anzulehnen, damit man es in den Anfängen, in den Kinderschuhen von Heimvideospielen auch als Videospielmusik erkennt.
Sicherlich ist Ice Climber kein Paradebeispiel für gute Videospielmusik, aber wie ich schon sagte, in mir löst es sehr viele warme Erinnerungen aus. Auch die Soundeffekte, das geht los bei den Eisblöcken, die man zerschlägt, geht über die Eiszapfen, die runterfallen. Das klingt auch alles irgendwie klirrend und, und eisig. Und ganz niedlich finde ich noch zum Beispiel, wenn der Popo oder die Nana am Ende den Level nicht geschafft haben, beziehungsweise die Bonus-Stage nicht geschafft haben, dann werden ja die Punkte runtergerattert. Und anstatt sich zu freuen, fangen sie dann an zu weinen und schütten.
Stimmt.
Und Tränen fließen aus den Augen. Und es klingt nicht so, aber man weiß, dass es Weinheulgeräusch sein soll. Das finde ich schon auch ganz niedlich. Und auch die Geräusche, zum Beispiel die Soundeffekte, wenn ich Gemüse einsammle. Das sind so ganz, ganz kurze kleine Blips irgendwie, aber die sind schon so ein kleines bisschen satisfying. Da hat man schon ein bisschen Liebe reingesteckt.
Vom Sounddesign her zweckdienlich, aber auf eine gekonnte Art.
Genau, genau, ja. Das habe ich gerade schon gesagt, kein Spiel mit riesigem Soundtrack. Gibt's denn hier so ein bisschen was zu erzählen über die Produktion? Gibt's Trivia? Gibt's Anekdoten? Hast du da was rausfinden können?
Zu dem Spiel scheint es wirklich so gut wie gar nichts zu geben. Also mir ist nichts über den Weg gelaufen und selbst die üblichen verdächtigen Quellen kam absolut gar nichts hergegeben. Du hast im Vorgespräch gesagt, auch Cultboy, die Seite, auf der man immer zugeschmissen wird mit zumindest Wertungen aus Zeitungen, hatte hier auch kaum etwas zu bieten, außer einer Bestenliste.
Ja, genau, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über das Presseecho sprechen. Aber vielleicht können wir zumindest ein bisschen was über die Charaktere erzählen, die hier so mitgewirkt haben.
Nicht über die Charaktere, aber begleiten wir doch mal die Geschichte von einem Charakter aus dem Making-of, aus der Produktion. Die ist mir nämlich aufgefallen, als ich den Namen irgendwo gelesen habe, dachte ich, Moment, der kommt mir doch bekannt vor. Und ich muss zugeben, oft sagen mir diese Namen von den Menschen hinter den Spielen gar nicht so viel, seien es nun englische Namen oder im noch schwereren Fall die japanischen Namen, die für mich noch schwerer einzuordnen sind. An der Stelle war es aber anders. Namentlich haben wir nämlich hier den Programmierer Koizumi Morita. Dieser ist für die Programmierung der NES-Version verantwortlich und zu der Zeit, 1985, war er Angestellter der Nintendo-exklusiven, aber dennoch eigenständigen Auftragsfirma SRD, Systems Research and Development. Vom Sound her merkt man schon, ist das sehr nah dran an den alten Abteilungsnamen bei Nintendo, die vier R&Ds, die es damals noch gab. Jedenfalls, um ehrlich zu sein, klingt diese Position Programmierer jetzt nicht besonders einflussreich. So ein operativ tätiger Angestellter einer dazu auch noch externen Firma wird bei den kreativen internen Entscheidungsprozessen einer eher konservativen japanischen Firma nicht viel zu melden und gestalten haben. Und so ähnlich war es dann wohl auch. Im Nachhinein beschreibt Morita Ice Climber auch mehr so als Fingerübung, als Aufwärmübung, um Erfahrungen für Super Mario Brothers zu sammeln. Ice Climber sollte dann auch, bis auf Erscheinungen in den Smash Brothers, in der Smash Brothers Serie, hatten wir ja schon kurz angerissen, Dark verblassen. Der Super Mario Serie erging es wohl anders. Die Fingerübung scheint sich ausgezahlt zu haben. Also er hat viel aus diesem einen Titel, aus diesem einen Werk gelernt. Ich find's auch unglaublich, dass an den beiden Sprungmechaniken von Ice Climber und von Super Mario Brothers Teams mit einer so umfassenden Personalüberschneidung gearbeitet haben. So wie Ice Climber eine Aufwärmübung für Morita war, so gestaltete sich Super Mario Brothers ebenfalls als lehrreiche Lektion, allerdings auf einer anderen Ebene. Morita, der sich schon früh seiner Programmierfähigkeiten bewusst war und bei aller Bescheidenheit einen Anspruch der makellosen Robustheit an seine Programmzeilen hatte, kam nach der Produktion des Spiels ganz schön ins Schwitzen. Fans hatten einen endlos leben Glitch an Nintendo herangetragen in Super Mario Brothers, bei dem eine bestimmte Stelle im Spiel wiederholte, recht automatisch getimte Sprünge auf einen und denselben Schildkrötenpanzer ermöglichte. Und das hat dann über die Punkteeskalation 100 Punkte, 200 Punkte, 400, 800 und so weiter und so fort hindurch zu den namensgebenden unendlich vielen Leben geführt. Morita befürchtete, dass dieser Bug mit einem Fragezeichen dahinter den Ruf des Spiels zerschießen könnte. Doch das Gerücht um diesen Programmierfehler verhalf dem Spiel eher zu mehr Bekanntheit. Morita war also dementsprechend erleichtert, dass dieser Fehler nicht größeren Schaden verursacht hatte. Aber er war nicht sorglos. Ne? Mit seinem Anspruch, dass seine Programmzeilen eben makellos sein sollen, konnte er das nicht so gut mit sich vereinbaren. Er wollte sich nicht nochmal auf so ein Glück verlassen und nahm dieses Erlebnis als Anlass, weiter diesen Anspruch an die Programmierfähigkeiten zu verstärken. Nach Super Mario, diesem Franchise, das über die Jahre und Jahrzehnte bald ein Welthit wurde, dann Einzug in die allgemeine Popkultur erhielt und irgendwo auf dem Weg, ein überlebensgroßes Stück Weltgeschichte wurde, direkt nach diesem Spiel Super Mario Brothers, war Morita auch der Programmierer, der sich um Miyamotos Designvorgaben für das Ur-Zelda kümmerte. Die Mitwirkung am Kern, an der Essenz der Erstlingswerke, der beiden größten durch Nintendo erdachten IPs, hätte jeden ausführenden Programmierer schon zur Genüge geadelt. Also hier lassen wir Pokémon mal außen vor. Bei den größten Nintendo IPs ist zwar Nintendo-exklusiv, aber vom Developer Game Freak erfunden und entwickelt. Also mit Mario und Zelda hatte er schon mitgewirkt an den beiden Pfeilern von Nintendo, was IPs anbelangt. Naja, Jeden anderen hätte es geadelt, doch Morita scheint aus anderem Holz geschnitzt. Jahre später, Morita ist etabliert und gesetzt bei den großen R&D4-Projekten, befinden wir uns im Jahr 1991 in der Downtime nach A Link to the Past, dem insgesamt dritten Zelda und dem ersten, was auf dem SNES erschien. Morita hat nach dem Crunch endlich mehr Zeit, sich einigermaßen zerstreut neuen Projekten zu widmen. Eins dieser Projekte, seiner Freizeitprojekte, war von R&D 1, ne? Die altehrwürdige Nachbarabteilung von R&D 4. Die hatten diese piepende, grün-schwarz flimmernde Keksdose entwickelt und auf den Markt gebracht. Was konnte die eigentlich? Morita war erstaunt, wie viel mit diesem 8-Bit-Kleinod doch möglich war. Und so bastelte er vergnügt an einem halb privaten Spielprojekt und stellte fest, dass man auf der Grundlage ein Spiel entwickeln könnte, das sich in Umfang und Tiefe zumindest an A Link to the Past, was er gerade erst abgeschlossen hatte, anlehnen würde. Und nach zufriedenstellenden Erfolgen wurde er vom Zelda-Entwicklungsteam um Takashi Tezuka erwischt und so stießen alle aus diesem Team nach Feierabend oder nach und nach immer mehr aus diesem Team nach Feierabend immer zu Morita hinzu, experimentierten und kreierten mit. Es war so eine große Bastel-AG. Und Tezuka, der Teamleiter, trat vor den großen Yamauchi. Yamauchi war über Jahrzehnte Übervater von Nintendo und der Präsident, der den Übergang ins digitale Spielgeschäft dirigiert hatte. Also, wenn jemand so epochal wichtig war für Nintendo, dann war er es. Und Tezuka bat den Chef um die Genehmigung eines Gameboy-Zeldas. Und der Chef und andere Vorstandsmitglieder genehmigten eine Portierung des SNES-Spiels. Ja. War vielleicht nicht ganz das, was diesem Bastelspiel entsprach und schon eine sehr, sehr klare Vorgabe. Doch nach kurzer Zeit verselbstständigte sich das Gameboy Zelda wieder. Nicht nur wegen des Entwicklungsleiters Tezuka, sondern auch wegen Morita, dem SRD-Programmierer, der ursprünglich mal simpler Fußsoldat war. Das soll nicht in Vergessenheit geraten, dass der gar nicht zu Nintendo gehört und eigentlich auch nur ausführend in seiner Funktion war. Mhm. Und darüber hinaus, dass das ganze Spiel nicht den Vorgaben des Vorstands entsprach, hat sich Morita in der Zelda-Reihe sogar mit seiner Leidenschaft dem Angeln verewigt. Seit Link's Awakening, also diesem Gameboy Zelda, sind Angelspiele fester Bestandteil der Zelda-Spiele. Das alles initial ohne Wissen des Leiters Tezuka und des großen Bosses Yamauchi, die standen dann irgendwann vor vollendeten Fakten. Tat aber seinem Standing keinen Abbruch. Morita hatte mit Star Fox 64 dann auch 1997 Gelegenheit, den technischen Aspekt des Sprungs in die dritte Dimension zu meistern, um mit der Entwicklung auf dem Videospielmarkt Schritt zu halten. Wir fassen zusammen, drei große Franchises. Und für die Zelda-Spiele wurde er ab 2002 sogar leitender Programmierer, beziehungsweise für den 3DS-Titel A Link Between Worlds, der 2013 erschien, wurde er sogar als Supervisor eingesetzt. Mhm. Und als Vorstandsmitglied von SRD war er schließlich 2022, erst kürzlich, mit dafür verantwortlich, dass SRD offiziell ein Teil von Nintendo wurde. Also an dieser Geschichte können wir ziemlich gut ablesen, wie sehr man an seinen Herausforderungen wachsen kann. Ice Climber scheint jetzt nicht das Spiel zu sein, das einem das große Ansehen und die entscheidenden Gestaltungsbefugnisse verschaffen kann. Aber es war eben Moritas erster Schritt. Das war das erste Spiel, bei dem er für Nintendo programmieren durfte. Es war sein erster Schritt auf seiner Reise, sich für den Videospielriesen Nintendo unentbehrlich zu machen.
Ja, krass. Was für eine Karriere, muss man ja wirklich sagen, ne? Und ja, wahrscheinlich war Ice Climber so für sich, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, gar nicht so das große Spiel, aber es hat doch auf die eine oder andere Weise, ob direkt oder indirekt, dann doch seine Spuren in ganz vielen anderen oder auf ganz vielen Ebenen hinterlassen, ne? Sei es personell in Form von dem Morita oder aber auch in so kleinen Details, die man dann immer mal wieder in anderen Spielen wiederfindet.
So eine ganz unscheinbare Initialzündung, um mal so den Charakter oder die Bedeutung von Ice Climber und seiner Entwicklung so auf den Punkt zu bringen.
Spannend auf jeden Fall. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass es über das Spiel als solches gar nicht so viel zu berichten gibt, was so Anekdoten und Trivia angeht. Und du hattest ja auch schon angemerkt, dass sich das auch im Pressespiegel bemerkbar macht. Denn normalerweise bekommt man es ja bei so alten Spielen, die wir hier häufig besprechen, die Reviews und die Tests mehr oder weniger hinterhergeschmissen und bekommt einen ganz guten Einblick in den damaligen Pressespiegel. Und bei Ice Climber sah das ein bisschen anders aus, denn hier gibt's kaum was in die Richtung. Du hast vorhin schon Coldplay erwähnt. Da gibt's tatsächlich diese eine Powerplay-Ausgabe von 1088, die man finden kann. Da taucht das Spiel in so einer Bestenliste, in so einer Nintendo-Werkschau auf. Kommt hier gerade mal auf 62%. Man findet dann aber doch noch ein paar andere Bewertungen in dem ein oder anderen Magazin aus dem amerikanischen Markt, also in Ausgabe 1186 der Computer und Videogames, wird die süchtig machende Spielmechanik gelobt und immerhin 7 von 10 Punkten vergeben. In der hauseigenen Nintendo Fun Club News von 1987 werden zwar keine Punkte vergeben, aber auch da wird das charmante Design und vor allem der kooperative und der kompetitive Modus positiv hervorgehoben. Und beispielsweise in der Video Games and Computer Entertainment von 1988 gibt's noch was zu lesen. Die ist allerdings nicht ganz so angetan und bemängelt die teilweise ungenaue Steuerung, die wir auch schon festgestellt haben, und den ja repetitiven Charakter der Levelgestaltung, mutmaßt aber, dass das Spiel dennoch für jüngere Spieler interessant sein könnte.
Okay, also zu der Zeit davor gibt es nicht viele Infos um Ice Climber und zu der Zeit der Erscheinung gibt's nicht viele Infos zur Rezeption. Schauen wir doch mal, ob's Infos zu der Zeit danach gibt.
Ja, auch da muss ich so ein bisschen enttäuschen. Es gab nie einen zweiten Teil des Spiels oder irgendeinen anderen Nachfolger, auch nicht im Geiste. Von den beiden Protagonisten hat man erst sehr viel später wieder auf dem GameCube gehört, als das Super Smash Bros. Sequel Melee rauskam. Ich glaube, das war 2001
im oder so. November.
Ja. Da konnte man die beiden dann als spielbare Charaktere auswählen. Noch ein paar Jahre später auf der Wii waren sie dann in Super Smash Bros. Brawl auch wieder mit dabei. Den letzten Auftritt gab es dann 2018 in Super Smash Bros. Ultimate. Außerhalb der Reihe hat man die beiden immer mal wieder in so Cameo-Auftritten entdecken können, wie zum Beispiel jetzt in Mario Kart 8. Da saßen sie im Publikum oder in Captain Rainbow beispielsweise. Und ansonsten, ja, wie gesagt, findet man Bezüge immer mal wieder in anderen späteren Spielen. Referenzen, die sich in Spielmechaniken niederschlagen, zum Beispiel die erwähnten Plattformen, also den Wolken, oder das vertikale Verschieben der Kamera, das man mittlerweile aus diversen Mario-Spielen kennt. Ja, schade eigentlich. Sind doch so sympathische Charaktere, oder?
Es sind sympathische Charaktere. Vielleicht ist das Spielprinzip sehr nischig, also sehr eingeengt. Aber ich hätte gedacht, dass man aus diesem initialen Entwurf dann doch noch viel mehr rausholen kann, wenn man sich mehr mit der Technik auseinandergesetzt hat und das verfeinern kann. Komisch, dass sie es nicht mehr aufgegriffen haben.
Ja, ich habe auch ein paar Mal drüber nachgedacht, was hätte man noch so machen können. Natürlich hätte man das Ganze nochmal auf so eine 16-Bit-Plattform hieven können und einfach ein bisschen schicker, ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner, so auf dem Super Nintendo oder sowas. Hätte das, glaube ich, gut funktioniert.
Gerade wenn man so ein bisschen Physik mit dazu reinnehmen kann, wenn man auf das achten muss, was einem den Berg hinunter entgegenrollen oder rutschen kann.
Ich hätte mir auch gut einen richtigen Plattformer, also ein klassisches Jump'n'Run gut vorstellen können. Also kleine niedliche Figuren mit einem Hammer und Eislandschaften gehen irgendwie immer.
Ja.
Hätte man auch eine ganz nette Story daraus spinnen können.
Aber so war es nicht.
So war es nicht, aber wer weiß. Und ich glaube, bevor wir es dann so langsam haben, können wir ja mal schauen, wie wir so mit dem Spiel klargekommen sind. Wir haben es ja an der einen oder anderen Stelle schon durchsickern lassen. Philippe, was ist denn so dein Fazit zu Ice Climber?
Ich habe auch schon einmal erwähnt, dass ich da gar keine Nostalgiebrille habe. Woher denn auch? Wenn mal was darüber geschrieben wurde, dann blieben die spielmechanischen Schwächen nicht unerwähnt. Wie sollte ich da auch besonders begeistert reagieren? Aber mich überkam da so ein schlechtes Gewissen. Aus der heutigen Perspektive ein Spiel von damals zu betrachten und zu bewerten. Na, es hat ja die technischen Schwächen. Oder waren es vielleicht auch einfach Entscheidungen, die man bewusst getroffen hat, die sich aber nicht durchsetzten? Also sowas wie eine Kollisionsabfrage und Sprungdynamik und Steuerung wirken auf mich schlecht, aber waren vielleicht Entscheidungen wie die nach oben gerichteten Angriffe, die der Tradition vertikaler Arcade-Spiele entsprach? Also vorher gab es genug Spiele, in denen die Gegner alle von oben kamen und so war es für die Spieler üblicher, sich auch genau so intuitiv zurechtfinden zu können und zur Wehr setzen zu können. Von daher muss es ja, nur weil ich es heute komisch finde, damals nicht falsch gewesen sein. Mhm. Oder so eine Entscheidung wie das Setting mit den bergsteigenden Polarkreisanwohnern im gefütterten Anorak. Ist jetzt auch nicht unbedingt absurder als ein Schnubi-Klempner in Latzhose, der in Pilzwelten durch Kanalisationen kriecht. Eigentlich, ob das eine oder das andere, das hätte ja nicht unbedingt zu heißen, dass Ice Climber vom Setting her nicht erfolgreich hätte sein können. Oder so eine Mario-esque verlängerte Kollisionsabfrage des Bodens, ne? Wenn man da über einen Block hinweg rennt, dann kann man auch später noch in der Luft abspringen. Und dadurch wird das Spiel auf diese Art zugänglicher. Das ist aber nicht realistisch, sondern auch eine Entscheidung, eine Verfälschung der Zuordnung von Bild und Mechanik. Da passen doch Bild und Mechanik nicht zusammen, sondern da wird irgendwas zurechtgebogen. Mhm. Und so ein Eisblock, der einen an der Kante nicht trägt, kann ja auch sowas wie ein Zugeständnis an den Spieler sein, um nicht ständig an so einer ganz strengen Kante hängen zu bleiben. Zum Beispiel, wenn man von unten hochspringt, dass man da auch so ein bisschen durchgleiten kann. Also, vielleicht ist vieles davon eine Frage der Entscheidung und dessen, was sich durchgesetzt hat und dadurch Genre-Standard geworden ist. Und am Ende wurde die Geschichte wie immer von den Siegern geschrieben und sowas wie die Sprungmechanik von Super Mario hat sich durchgesetzt und die von Ice Climber nicht. Und deswegen sind wir die gewohnt und nicht die von Ice Climber. Und deswegen finden wir es normal, dass man in der Luft die Richtung verändern kann. Und in Ice Climber finden wir es komisch, dass die so hoch, aber nicht so weit springen. Oder eben dieses, ja, natürlich ist ein Klempner mit einem Schnubi unterwegs. Mhm. Ist auch eine Geschichte, die von Siegern geschrieben wurde. Aus der heutigen Perspektive ist das einfach sehr schwer zu beurteilen. Und dementsprechend versuche ich dem Ganzen mit einer historischen Wertschätzung gegenüberzustehen, auch wenn es mich jetzt beim Nachspielen nicht gepackt hat, habe ich doch beispielsweise über die Geschichte mit dem Programmierer Morita so einen Zugang gefunden, wie wichtig es war, dass da so Pionierarbeit geleistet wurde. Mhm. Und das ist es nun mal, Pionierarbeit ist immer auch ein Risiko und die muss man sich trauen zu leisten. Und wer das nicht tut, der kann nichts vorantreiben und viele stehen heute auf der Schulter, nicht nur von Giganten, sondern auch vielleicht von Zwergen. Ja, das ist mein Fazit. Und deins?
Ja, du hast ein paar Sachen gesagt, die ich teile, nicht schon immer, aber jetzt, wo du es so sagst, kann ich mich da nur anschließen. Also vor allem auch diese Brille auf Morita und seine Pionierarbeit. Ich habe sehr viel Nostalgie für das Spiel, das habe ich schon erwähnt. Insofern ist mein Fazit da nicht ganz unvoreingenommen. Also ich mag das Setting. Ich finde dieses Polar-Setting, diese klirrende Kälte, die sehr schön getragen wird von den Farben und vom Sound und von der Grafik und so weiter. Das gefällt mir sehr gut. Es schafft so insgesamt für so ein relativ einfaches Spiel eine dennoch einigermaßen dichte Atmosphäre, die mir gut gefällt. Ich sehe in dem Spiel auch weniger ein Plattformer als ein Geschicklichkeitsspiel. Mhm. Und da hat es mich dann auch beim Spielen immer wieder gepackt, also dieses Level wieder und wieder zu schaffen, so ein bisschen Tetris-artig. Ne? Also ja. Deswegen auch schön die Möglichkeit, dass man hier in höheren Abschnitten wieder einsteigen kann. Mir hat auch der Umstand, dass die Kollisionsabfrage, die hier nicht so ganz perfekt gelungen ist, viel Wut abverlangt. Zumindest damals kann ich mich daran erinnern, dass mich das damals schon genervt hat. Und mit der Sicht von heute bin ich da aber ein bisschen versöhnlicher. Und mir macht Ice Climber heute immer noch Spaß. Also es ist ein Spiel, was einen nicht so packt wie Tetris oder Dr. Mario. Aber es ist trotzdem ein Spiel, was so vom Prinzip her einfach auch heute noch gut funktioniert, wenn man über seine Schwächen hinwegschauen kann. Leider gibt es keinen moderneren Teil, insofern muss man hier aufs Original zurückgreifen, aber ich mache das gerne immer mal wieder. Ich würde 3,5 von 5 Punkten vergeben. Und du?
Wenn es rein um den aktuellen Spielspaß geht, dann bin ich bei 2 von 5 Punkten, aber das würde ich dann tatsächlich auch von der historischen Betrachtung trennen. Mhm. Die ist nochmal, also wie gesagt, da habe ich eine Wertschätzung für über.
dann scheint es mir so, als hätten wir es mal wieder, oder?
Ich glaube, wir haben alles rausgeholt, was rauszuholen war.
Ich glaube auch.
Und bevor die Anzeige unseres Zooms, nämlich der eine Balken bei der Batterieanzeige, den letzten Schritt geht, biegen wir auf der Zielgeraden ein.
Das machen wir. Dann bleibt uns gar nicht mehr so viel übrig, als wie immer unseren Hörerinnen und Hörern zu danken fürs Zuhören und dass sie es bis hierhin mit uns ausgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Hinterlasst uns gerne eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de oder hinterlasst Lob, Kritik und Anregungen gerne auch auf unseren Social Media Kanälen Twitter, Facebook oder Instagram.
Twitter? Ich sag schon nichts mehr.
Ja, es ist spät.
Es ist aber nie zu spät, um vielleicht doch nochmal einen weiteren Weg der Unterstützung, der nicht vieler Worte bedarf, zu finden, nämlich Steady. Also auch da dürft ihr uns eine Zuwendung zukommen lassen. Da freuen wir uns tierisch drüber, wenn wir unsere Kosten decken können und das, was wir bislang getan haben, weiterhin tun können, ohne dass uns zu viel dazwischen grätscht.
Genau.
Egal, ob ihr was abdrückt oder nicht, bleibt so oder so am Drücker.
Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
ハンマー振るって頂上制服。二人プレイが協力し合って難関突破。一人でも二人でも楽しめるファミリーコンピュータバルーンファイトアイスクライマー。